Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Talk hier auf Bayern 2 mit einer Wiederholung meines Gesprächs mit der Schauspielerin Eva Mattes. Sie feiert dieses Wochenende ihren 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Bei ihrem Besuch hier bei mir im Studio habe ich sie zuallererst gefragt, was hat sie denn mit Pippi Langstrumpf zu tun?
Ja, Pippi Langstrumpf, der habe ich meine Stimme geliehen für die Fernsehserie.
Sie waren Pippi Langstrumpf, die Stimme.
Die Stimme in der Fernsehserie. Im Kinofilm habe ich den Tommy synchronisiert.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Eva Mattes steht auf der Bühne, seit sie 12 ist.
Hallo Frau Mattes, es ist uns eine große Ehre, dass Sie Zeit für uns haben.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Das mit Pippi ist eine von vielen Überraschungen, wenn man sich mal ein bisschen mit ihrer Schauspielkarriere befasst. Sie haben ja jetzt selber eine Reise angetreten durch ihr eigenes Leben, für ihre Autobiografie. Gab es denn Sachen, die Sie selber schon fast vergessen hatten?
Also ich muss sagen, dass ich doch meine Kindheit und so die Anfänge meines Berufslebens sehr genau im Kopf hatte. Deswegen fiel mir das gar nicht so schwer zu schreiben. Aber das eine oder andere kam dann plötzlich dann doch wieder in der Erinnerung hoch, was ich vielleicht schon vergessen hatte. Aber in der Regel war das eigentlich alles sehr präsent.
Es gab viel zu schreiben. Das Buch hat 400 Seiten und hätte vermutlich noch viel länger sein können. Haben Sie es länger geschrieben und auch noch kürzen müssen? Oder?
Ja, es sind ein paar Sachen rausgefallen.
Weil so viel passiert ist?
Weil so viel passiert ist, ja. Manche Sachen habe ich aber auch nur aufgeschrieben, wissend, dass ich sie vielleicht gar nicht im Buch haben möchte. Aber ich musste sie aufschreiben, damit sie aus meinem Kopf rausgehen, damit ich sie ablegen kann sozusagen, weil ich habe kontinuierlich geschrieben. Also ich habe angefangen bei der Geburt und habe dann halt so lang geschrieben, wie ich gekommen bin.
Titel des Buches: Wir können nicht alle wie Bertha sein. Da würden wir jetzt Ihnen bestimmt alle zustimmen. Klar, wir können nicht alle wie Bertha sein. Aber Entschuldigung, wer ist Bertha?
Bertha ist einfach die, die alles kann und die für alles steht, was für Perfektion steht. Aber Bertha, das ist ein Zitat aus der Wildente von Ibsen. Und da wird eben über Bertha gesprochen in diesem Zusammenhang. Sie tritt aber nie auf.
Wie sind Sie auf die Idee zu dem Buch gekommen? Waren Sie selber in so einer Resümee-Stimmung?
Nein, überhaupt nicht. Ehrlich gesagt wollte ich mein Leben gar nicht aufschreiben. Ich habe immer gedacht, das sollen andere machen, das muss ich nicht. Also sollen andere über ihr Leben schreiben, ich muss nicht über mein Leben schreiben. Ich lebe mein Leben. Aber ich wurde so oft gefragt, dass das dann, ja, irgendwann nach, glaube ich, 10 Jahre lang, wurde ich immer wieder in Abständen gefragt oder Freunde, Menschen, die mir begegneten, haben gesagt, schreiben Sie das doch auf. Und Sie haben doch so viele Begegnungen in Ihrem Leben gehabt. Und dann habe ich dann angefangen, weil es mich interessiert hat, zu schreiben. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher geschrieben und ich war wieder einmal in irgendeiner Situation. Ich war in Ferien und ich war sehr erschöpft, wie ich das oft bin, und habe gedacht, wenn ich jetzt hier einfach sitzen könnte und schreiben könnte, vielleicht würde ich dann ein bisschen Ruhe finden und stellte mir das so als schönen, ruhigen Vorgang vor und eigentlich entspannend. Und dann habe ich so angefangen, so ein bisschen Tagebuch zu schreiben und merkte, dass der Vorgang, darüber nachzudenken, wie ich jetzt eine Emotion, die ich habe, beschreiben könnte, das fand ich aufregend, das fand ich spannend. Und
hat also ja auch wieder nicht zur Entspannung gekommen.
Wieder nicht zur Entspannung gekommen. 2 Jahre später hat mich dann die Verlegerin vom Ullstein Verlag gefragt, ob ich nicht ein Buch machen möchte. Und ich sagte zuerst wieder nein. Und ich sagte auch, ich kann das gar nicht und ich habe noch nie geschrieben. Und hat sie gesagt, das glaubt sie nicht. Und dann habe ich ihr ein bisschen was gezeigt, was ich eben geschrieben hatte, diese kleinen Tagebuchsachen. Und dann meinte sie, das hätte einen guten Rhythmus und eine eigene Sprache. Und ich würde es sehr wohl können. Ja, und dann hatte sie mich natürlich gepackt. Dann war irgendwie mein Interesse, vielleicht auch meine Eitelkeit, was da so alles dazukommt, war dann irgendwie angetickt, angesprochen. Und dann habe ich angefangen.
Kommt Ihnen manches an Ihrem eigenen Leben so ein bisschen unglaublich vor? Beispielsweise die Tatsache, wie früh Sie eigentlich angefangen haben?
Nein, das kommt mir eigentlich nicht so unglaublich vor. Nur, dass es jetzt schon so lange her ist, das kommt mir ein bisschen unglaublich vor. Aber ich wollte ja immer Schauspielerin werden. Ich sage immer, ich bin so auf die Welt gekommen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas anderes wollte als Schauspielerin werden. Und als es dann soweit war, war es für mich fast folgerichtig, behaupte ich jetzt.
Es musste so sein.
Ja.
Sie haben mit ganz großen und auch mit ungewöhnlichen Theater- und Filmregisseuren zusammengearbeitet, also Namen wie Peter Zadek oder wie Rainer Werner Fassbinder. Das sind teilweise ja auch schon ein Stück Zeitgeschichte dieser Republik. Sehen Sie es auch so?
Ja, sehe ich auch so. Sehr viel passiert in der Zeit. Also ich bin da gerade so in die Studentenunruhen, ich will nicht sagen reingewachsen, weil ich ja nicht mitgemacht habe, aber damals war ich 15, habe mit Michael Verhoeven Okay gemacht. Ein Film über den Vietnamkrieg, eine Geschichte aus dem Vietnamkrieg, eine Parabel über das Massaker von My Lai. Dieser Film hat die Berlinale gesprengt, weil der Jurypräsident sich angegriffen fühlte in seiner amerikanischen Ehre durch den Film. So, also so war ich irgendwie auch mitten im Zeitgeschehen drin.
Mit 15 schon?
Mit 15 und wusste gar nicht, wie mir geschah.
Und für manche sind Sie auch einfach nur die Tatortkommissarin Blum vom Bodensee. Hat wahrscheinlich die größte Außenwirkung rein von der Menge der Leute, oder?
Ja, das ist so. Das hat die größte Außenwirkung. 9 Millionen, das ist schon was.
Werden Sie denn auch als Frau Blum angesprochen auf der Straße?
Ja, öfter mal.
Die glauben das wirklich, dass Sie es sind?
Möglicherweise glauben Sie es, aber möglicherweise wissen Sie einfach meinen Namen gar nicht. Weil Sie gucken sich halt den Tatort an und das 9 Millionen schauen wahrscheinlich nicht auf die Titel und merken sich nicht Eva Mattes, die merken sich Clara Blum, weil sie das die ganze Zeit hören.
Und was bewegt Sie zurzeit noch, außer diesem Buch natürlich, außer den beruflichen Dingen? Gibt es irgendein Thema, das Ihnen im Moment ganz wichtig ist?
Wie so oft meine Ruhe. Wann kann ich mich endlich mal erholen? Wann kann ich endlich mal sagen, so jetzt mache ich eine Pause und am besten fahre ich weg, damit ich auch wirklich weg bin? Es gab ja Zeiten, wo ich habe das Buch ja über 4 Jahre geschrieben. Das heißt, ich hatte 4 Jahre keinen Urlaub, weil ich es immer dann geschrieben habe, wenn ich gesagt habe, ich mache jetzt Urlaub, also 4 Wochen im Jahr. Oder manchmal auch nur 3. Und einmal bin ich nur um die Ecke gefahren. Ich habe da also ein Haus im Wald bei Berlin. Und das ist ja ganz schwierig, wenn man nicht richtig weit wegfährt, weil es kann einem ja jeder anrufen. Und immer wenn ich eine SMS gekriegt habe, habe ich einfach zurückgeschrieben, bin in der Karibik. Das haben die Leute dann sehr ernst genommen und dann hatte ich meine Ruhe.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit der vielfach preisgekrönten Schauspielerin Eva Mattes. Und eine gute Sängerin ist sie außerdem, haben wir gerade gehört. Jetzt gibt es in Ihrer Familie, Frau Mattes, eine Besonderheit. Immer wieder Töchter ohne Väter. Ist das so?
Ja, das ist so.
Was ist da los?
Das hat schon mit den Jahrhunderten auch zu tun. Meine Mutter ohne Vater aufgewachsen. Was war da? Meine Mutter ist 1913 geboren in Budapest. Erster Weltkrieg. Aber ehrlich gesagt, um ihren Vater ist so ein Geheimnis. Ich weiß nicht, was mit dem war. Der hat auf jeden Fall die Familie verlassen und ging, ich glaube, nach Tschechien. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Dann war das so, meine Mutter war verheiratet mit Willy Mattes, dem Komponisten und Dirigenten, der hier auch mal am Bayerischen Rundfunk, glaube ich, das Rundfunkorchester geleitet hat. Und meine Eltern haben sich getrennt, als ich 2 Jahre alt war. Also bin ich auch ohne Vater aufgewachsen. Und meine Tochter ist ohne Vater aufgewachsen, weil, ja, weil sich es leider auch so ergeben hat. Weil halt der Vater dann doch was anderes wollte.
Werner Herzog.
Ja.
Das klingt schon fast ein bisschen schicksalhaft.
Bisschen, ja. Ich habe dann aber ein paar Jahre später einen Mann kennengelernt, einen Künstler aus Österreich, Wolfgang Georgsdorf. Und mit dem habe ich meinen Sohn bekommen. Und der ist nämlich auch Generationen vaterlos. Da sind auch Generationen vaterlos bei ihm. Mhm. Er war vaterlos, seine Mutter vaterlos. Ich glaube, die davor auch. Der hat gesagt, so, er will das jetzt unterbrechen. Er will jetzt mit diesen Genen aufhören.
Guter
Vorsatz.
Und hat
sich ganz entschieden, Vater zu sein und war ganz viel für unseren Sohn da.
Ihre Erinnerungen, die Sie jetzt aufgeschrieben haben, die beginnen mit folgenden Sätzen. Mein Vater fand mich hässlich, als ich auf die Welt kam. Ich war ganz gelb und hatte an jedem Auge nur 3 Wimpern. Die Hebamme, die unter Depressionen litt, hängte sich nach meiner Geburt auf. Wow.
Ja.
Also da habe ich echt erstmal das Buch im Moment aus der Hand gelegt und gedacht, was passiert denn hier? Ist das der neue Charles Bukowski, der natürlich nicht sein kann? Er lebt ja auch schon nicht mehr. Was für ein Anfang.
Aber ist doch lustig, oder?
Super Anfang. Haben Sie selber lachen müssen fast über so einen Auftakt?
Nee, zuerst habe ich es gar nicht begriffen. Ich habe es einfach so hingeschrieben und es war für mich komisch. Es war irgendwie nie ein Zweifel dann, dass diese drei Sätze oder vier so stehen müssen. Ich hatte das immer so in meinem Kopf. Weil meine Mutter immer gesagt hat, ja, du warst auch eine schwere Geburt. Meine Mutter, der Arzt hat ja meiner Mutter sogar geraten, mich abzutreiben, weil die Geburt meiner Schwester so schwer war. Und meine Mutter war schon 42, das war damals sehr reif. Also das war schon sehr gefährlich für sie. Aber sie hat mich ja Gott sei Dank nicht wegmachen lassen und hat aber immer erzählt, dass die Geburten halt schwer waren und dann hat sie auch noch die Hebamme umgebracht. Aber das hat sie auch so mit so einer Leichtigkeit erzählt. Und es war mir auch immer klar, dass das ja mit mir eigentlich nicht wirklich was zu tun hatte.
Geboren sind Sie am Tegernsee, aufgewachsen unter anderem am Schliersee und am Chiemsee. Eigentlich folgerichtig, dass Sie jetzt als Tatortkommissarin am Bodensee arbeiten, oder?
Ja, natürlich. Ich muss aber sagen, am Schliersee war ich, glaube ich, auch nur ganz kurz als kleines Baby. Und am Tegernsee gar nicht, da bin ich ja nur geboren. Am Chiemsee war ich ein halbes Jahr. Also ich bin aufgewachsen tatsächlich in München.
Was sind denn die frühesten Kindheitserinnerungen, die allerfrühesten, die Ihnen kommen?
Die allerfrüheste, die mir wirklich kommt, ist die Geschichte, dass ich mit 3 Jahren von zu Hause weggelaufen bin. Also ich werde wohl 3,5 gewesen sein, um meine Schwester zu suchen. Die war nämlich damals gerade bei meinem Vater am Chiemsee, was ich nicht wusste. Ich merkte nur, sie ist weg und sie ist zu lange weg. Und ich hatte große Sehnsucht nach ihr. Und da bin ich mit meinem kleinen Puppenwagen abends um 6 aufgebrochen.
Von München-Leim oder wo?
Von München-Leim, ja. Ich spielte da vor dem Haus auf der Wiese. Meine Mutter machte gerade das Essen oder war halt im Haus. Und sie wusste, ich bin da vor der Tür und spiele, was ich ja oft gemacht habe. Also sie brauchte sich da nicht wirklich Sorgen zu machen. Sie musste ja nur einen Blick aus dem Fenster werfen und hatte mich im Visier. Aber dann eben doch plötzlich nicht mehr, weil ich mich auf die Socken gemacht habe.
Wie weit sind Sie denn gekommen?
Ich bin einige Straßen weit gekommen. Ich bin bestimmt, also sagen wir mal heute, wäre das ein Weg von 10 Minuten. Aber damals bin ich
bestimmt
mit meinen kleinen Schrittchen wahrscheinlich eine halbe Stunde bis Stunde gegangen oder so, bis es dann auf einmal dunkel war und ich an einer ganz großen Straße stand und mich gar nicht mehr auskannte und da war auch niemand. Nur Gott sei Dank war da eine Frau in ihrem Vorgarten, die mich dann weinen hörte.
Und die hat sie dann nach Hause gebracht?
Na, die hat dann die Polizei gerufen, weil ich in meinem Schreck und meiner Verzweiflung nicht mehr wusste, wo ich wohnte. Und dann kam die Polizei. Und das waren wohl 2 schmucke junge Männer. Das muss so gewesen sein, weil mir fiel dann die Straße wieder ein. Und die fuhren mich nach Hause und ich durfte vorne sitzen, auf dem Schoß des Polizisten, beim Beifahrer. Und verliebte mich sofort. Und dachte, wenn ich groß bin, heirate ich einen Polizisten.
Haben Sie denn Ihre Mutter mehr so Kummer gemacht mit Unfällen oder sonstigem als Kind?
Ja, ich war irgendwie sehr stürmisch und sehr sportlich veranlagt und wild. Ich habe Indianer gespielt und bin von jeder hohen Mauer und von jedem Baum runtergesprungen.
Gibt es so ein Leitmotiv Ihrer Kindheit, würden Sie sagen, so eine Überschrift?
Ja, wild und verspielt. Und immer sehr schnell war ich. Und ganz dünn und zart und ich glaube ziemlich wach. Und ich habe sehr, sehr intensiv Puppen gespielt. Also das Spiel, ja, das fing halt schon sehr früh an.
Sie haben ja gesagt, dieser Wunsch, Schauspielerin, war eigentlich fast schon immer da. Wie hat sich das denn manifestiert in Ihrer Kindheit?
Also meine Mutter war ja Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und so ein Ufa-Star und spielte mit Zara Leander und hatte auch Platten aufgenommen und sie gab oftmals Partys. Und in der Nacht weckte sie mich. Dann und wann, auch weil ich Bettnässerin war und es war ganz gut, mich zwischendurch mal aufzuwecken. Und manchmal nahm sie mich dann mit ins Wohnzimmer und dann waren diese ganzen Gäste da und das waren natürlich alles Künstler und auch Sänger, Tänzer, Schauspieler. Und da ging es irgendwie zu. Aber schön, es war so, behütend irgendwie, romantisch. Die spielten die Musik meiner Mutter, die schauten sich die wunderschönen Fotos an von ihr. Und diese ganze Atmosphäre hat mich dazu gebracht, irgendwann wirklich unter Tränen zu sagen, ich will auch Schauspielerin werden. Ich wollte von diesem Kuchen, der da war, auch was abhaben, glaube ich. Also wahrscheinlich war das auch so diese, ja, sie haben halt meine Mutter sehr verehrt und sehr geliebt. Da war halt, hab ich gedacht, davon will ich auch was haben.
Was war denn Ihr erster Einsatz als Schauspielerin, als Mädchen?
Einmal habe ich kläglich versagt, da war ich tatsächlich 4 Jahre alt und sollte irgendwie nachts um oder 5 nachts um 3 eine Szene spielen. Da ging es einfach darum, dass ein kleines Mädchen groß einen Erwachsenen anschaut. Also diesen typischen Kinder-Augenaufschlag von unten nach oben. Und meine Mutter fuhr mit uns dahin und ich war dann im Auto und so furchtbar müde, dass ich überhaupt nicht zu wecken war. Und dann war es mir doch nicht so wichtig und dann hat meine Schwester das gemacht. Aber das war mir dann irgendwie, das ging dann plötzlich gegen meine Ehre. Und da habe ich gedacht, ein zweites Mal passiert mir sowas nicht. Ich war dann 12 Jahre alt, als meine Mutter Theater spielte in München in der Kleinen Komödie und mich eines Tages mitnahm, um ihre Gage nachmittags abzuholen. Und wir trafen den Direktor und er fragte, was willst du denn mal werden? Und ich sagte Schauspielerin. Und ein halbes Jahr später suchten die ein Kind für eine Rolle in dem Theaterstück Dr. Metio Pretorius. Da spielte Karl-Heinz Schroth die Hauptrolle und er inszenierte es auch. Und die erinnerten sich dann daran, dass, also da spielte eben ein kleines Mädchen mit und dass ich das, haben sie sich an mich erinnert? Dann bin ich dahin, habe mich vorgestellt und dann wurde ich engagiert.
Und war das denn dann auf der Bühne so, wie Sie sich gewünscht hatten als Kind, vorgestellt hatten? Durften Sie überhaupt bis zum Schlussapplaus bleiben oder mussten Sie dann schon heim ins Bett?
Ich musste dann schon heim ins Bett, aber es war so. Ich lag da im Bett. Der Vorhang ging auf, das Scheinwerferlicht strahlte mich an und die Szene begann mit mir. Ich lag halt da im Bett mit meiner Puppe und erzählte meiner Puppe das Märchen von Rotkäppchen. Und ich fand's toll. Ich fühlte mich super. Ich fühlte mich wohl und richtig.
Und dann kamen die nächsten Einsätze schon von selber an oder wie?
Ja, dann kam da eine Kindermanagerin, weil ja im Theater Kinder nicht jeden Abend spielen dürfen. Die müssen dann alternierend spielen. Also ich durfte immer 3 Tage spielen, dann kam die nächste für 3 Tage und dann noch eine und dann durfte ich wieder spielen. Und diese Kindermanagerin, die fragte eben, ob sie für mich arbeiten dürfte und nichts war mir lieber. Und sofort kam als nächstes ein Theaterstück an der Tribüne, so ein Kriminaltheater. Ich weiß gar nicht, ob es das hier noch heute gibt. Ich glaube nicht. Und da spielte ich dann schon eine sehr schöne, große Rolle in dem Stück Warte, bis es dunkel ist, was auch verfilmt wurde mit Audrey Hepburn.
Was hat denn das verändert, dieses Spielen auf der Bühne und dann auch im Film schon so jung im Vergleich zum Beispiel zu Ihren Gleichaltrigen? Wie war es denn für Sie dann in der Schule, den anderen zu begegnen? Haben die genervt irgendwie?
Allmählich dann ja.
Ja.
Also vielleicht noch nicht im Alter von 12, 13, aber dann doch irgendwann, weil ich halt nur mit Erwachsenen zusammen war und das war ein ganz anderes Leben. Und in der Schule kam ich mir dann immer ein bisschen, ja, seltsam vor. Ich habe mich sozusagen, ich möchte nicht sagen kleiner gemacht, aber ich habe das verborgen. Ich habe darüber auch nicht viel erzählt. Ich wollte jetzt auch nicht, dass das jeder weiß, weil Kinder sind ja auch neidisch und sind auch, ja, vielleicht hätten sie an mir rumgehänselt und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte mich eher anpassen. Was dann aber immer schwieriger wurde und deswegen habe ich dann auch ein Jahr vor der mittleren Reife die Schule geschmissen, weil dieser Widerspruch zwischen meinem Erwachsenenleben und diesem Halbkindsein noch unter der Bank heimlich Bravo lesen und so, fand ich so absurd. Und ich habe mich auch mit den Lehrern sehr gut verstanden, weil ich mit denen einfach ganz normal erwachsen geredet habe. Also wenn der Mathematiklehrer sagte, jetzt komm doch mal an die Tafel und rechne mir das vor, dann habe ich gesagt, das hat gar keinen Sinn, weil ich es wirklich nicht kann. Und das hat die natürlich verblüfft, weil andere Kinder gingen an die Tafel und standen dann dumm rum und sagten nichts. Und ich habe gleich gesagt, ich kann es nicht. Daraufhin hat er gesagt, dann komm, dann machen wir es zusammen. Vernünftigerweise.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
Eva Mattes. Spielt mit ihrer Stimme.
Ja, Sie können das als Schauspielerin. Bestimmte Sätze völlig unterschiedlich interpretieren, einfach durch den Klang Ihrer Stimme. Wollen wir es mal versuchen? Ich habe hier einen Satz mitgebracht, der heißt völlig größenwahnsinnigerweise: Bayern 2 ist der beste Radiosender der Welt und Achim Bogdan einfach unglaublich.
Okay.
Und jetzt hätte ich hier verschiedene Angebote an Sie. Das erste wäre die Variante überzeugend dominant. Wir haben hier nichts abgesprochen. Das ist jetzt einfach mal so. Ich weiß nicht, ob das so auf
überzeugend dominant. Also gut. Bayern 2 ist der beste Radiosender der Welt. Und Achim Bogdan, einfach unglaublich.
Oh, wie das runtergeht, Frau Mathe, ist herrlich. Aber jetzt wollen wir mal nicht zu selbsttätig werden. Jetzt machen wir mal die andere Variante. Ungläubig skeptisch.
Bayern 2 ist der beste Radiosender der Welt. Und Achim Bogdan, einfach unglaublich.
Und jetzt könnten Sie noch sowas machen wie ironisch-zynisch, diesen Satz. Oder auch gelangweilt resigniert. Oder was anderes, was Sie noch drauf hätten.
Ich würde es ja gerne noch erotisch machen.
Oh, das wäre immer besser. Mensch, darf ich?
Darf ich?
Ja, natürlich.
Also, Bayern 2 ist der beste Radiosender der Welt. Und Achim Bogdan, einfach unglaublich.
Ich kann nicht mehr weiter moderieren. Ich gehe. Ich habe es geschafft. Herrlich, Frau Mathis, ich danke Ihnen sehr. Sie haben früh begonnen zu synchronisieren, wir haben es am Anfang der Sendung schon gehört. Sie waren also die deutsche Stimme für ausländische Filme und es fing mit Lassie an, heißt es?
Ja, richtig.
Was waren Sie denn da? Lassie oder jemand anders?
Der kleine Timmy Martin.
Timmy?
Ja.
Der Gegenspieler, also der Besitzer, der kleine.
Der Dompteur, der.
Wie kam das denn?
Also dieser kleine Timmy Martin brauchte eine neue Stimme. Der hatte eine Stimme von einem Jungen, die wirklich nicht passte. Das ist ja schwierig mit Jungs, wenn die synchronisieren, weil die sind in dem Alter, sind die entweder schon im Stimmbuch, die Stimme ist entweder schon zu tief oder sie kiekst ununterbrochen, das geht auch nicht. Und deswegen hat man dann oft kleine Mädchen genommen. Ich war 13. Ich bin dahin und da gab's ein Probesprechen, da waren 30, 40 Kinder. Und ich hörte mir das so an, ich wusste gar nicht, was synchron ist. Und sah den kleinen Timmy Martin und während ich da so stand und die anderen so beobachtete und hörte, wie die das so machten, habe ich mir vorgestellt, was der für eine Stimme haben müsste. Und als ich dann dran kam ans Mikrofon, habe ich dem mit der Stimme gesprochen, von der ich glaubte, dass sie die richtige ist und es war die richtige.
Und dann kam Pippi Langstrumpf. War Ihnen denn damals schon klar, wie cool das eigentlich ist, dass Sie die deutsche Stimme von Pippi sind?
Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen schon. Also, weil Pippi Langstrumpf war eigentlich schon immer Kult. Und ich mochte auch die Schauspielerin sehr gerne. Also ich war dann schon sehr stolz. Wobei ich gerechtigkeitshalber wirklich sagen muss, dass wir haben ja angefangen mit dem Kinofilm und da gab es natürlich auch wieder ein Casting, ein Probesprechen und da hat Andrea Larange die Pippi Langstrumpf gesprochen und ich eben, wie gesagt, den Tommy. Und bei der Fernsehserie dann habe ich die Pippi Langstrumpf gesprochen, weil das, weiß ich nicht, weil ich vielleicht stabiler war und nicht so sehr Rücksicht auf Schule genommen habe und meine Stimme auch gut passte. Und diese Arbeit an der Fernsehserie einfach noch viel mehr Zeit in Anspruch nahm.
Wollen wir mal in einen kurzen Ausschnitt reinhören?
Gerne.
Hier.
Ich heiße Pippi Langstrumpf. Und wer seid ihr?
Ich heiße Tommy.
Und ich Annika.
Sag mal, Pippi, warum schläfst du eigentlich mit den Füßen auf dem Kopfkissen?
Das kann ich dir sagen. In Ägypten, da liegen alle Leute mit den Füßen auf dem Kopfkissen und mit dem Kopf am Fußende. Und die schlafen so fest, dass sie morgens mehr als 10 Wecker brauchen, um wach zu werden.
Woher willst du das wissen? Du bist doch bestimmt noch nicht in Ägypten gewesen.
Natürlich war ich da schon. Ich bin schon überall auf der ganzen Welt gewesen.
Ist das wirklich wahr?
Ach, hör auf. Du schwindelst ja nur. Das musst du doch zugeben.
Ja, ich gebe zu. Es war wirklich geschwindelt. Es ist schrecklich. Ich kann es einfach nicht lassen.
Und da sind wir wieder. Wir sind ja am Dauergrinsen, Eva Mattes und ich. Also das ist ja wirklich unglaublich. Sind Sie das wirklich gewesen?
Ja, das bin ich wirklich gewesen. Ich kann es besonders gut erkennen an meinem SCH. Ich hatte nämlich damals einen Sprachfehler. Mein SCH zuckte immer nach rechts raus. Und das kann man hören. Und daran kann ich es ganz genau erkennen.
Und dieses Hochgehen mit Ägypten.
Ja, Ägypten.
Unglaublich.
Nein.
Sie haben ja auch viele Jahre später tatsächlich die Schriftstellerin Astrid Lindgren getroffen, die Erfinderin von Pippi.
Ja.
Wie kam das zustande? Lag das an dieser Rolle?
Nein, ich habe damals ein Festival mitgeleitet. Harmoniale Festival der Frauen in Hamburg. Und da wollten wir Astrid Lindgren einladen. Und deswegen bin ich da hingefahren zu ihr. Ich glaube nach Bremen, da war ein Filmfestival und da war Astrid Lindgren eingeladen, Kinderfilmfestival. Und da bin ich mit meiner Tochter hingefahren, die damals, glaube ich, 8 war. Und dann hat sie uns zum Tee eingeladen und das war ganz zauberhaft. Aber ich war so ehrfürchtig, dass ich ganz schüchtern war, muss ich sagen.
Eine tolle Frau, oder?
Ganz wunderbar. Ganz großartige Frau. Ich liebe Ihre Bücher über alles.
Jetzt mal zurück zu Ihrer frühen Karriere. Was haben Sie eigentlich mit Ihren ersten größeren Gagen gemacht? Zum Beispiel dieses Geld für die Synchronsprecherei und so weiter. Was ist damit passiert?
Ja, das ist in die Familie hineingegangen. Das ist, weil wir waren, meine Eltern waren ja geschieden und das, was mein Vater als Unterhalt zahlte, war jetzt nicht so üppig. Es war halt so irgendwie der normale Standard. Und so kam das uns wirklich sehr gelegen. Wir haben ein neues Auto gekauft. Wir haben, weiß nicht, irgendwann hat meine Mutter sich einen Perserteppich an der Tür aufschwatzen lassen. Ich dachte noch, wozu brauchen wir jetzt einen Perserteppich? Aber das war so das Ungarische, das brauchte sie irgendwie.
Und den haben sie finanziert oder Pippi oder Lassie.
Ja, und dann sind wir auch nach Schweden gefahren und haben dort einen wunderschönen Urlaub verbracht, weil die Mutter meiner Mutter, meine Großmutter, die ich nie kennengelernt habe, war in Schweden begraben. Und meine Mutter hatte 7 Jahre da gelebt nach dem Krieg und wollte mal wieder hin. Und das konnten wir uns dann alles leisten.
Dann kam mit 15 der Durchbruch. Sie haben es vorher erwähnt. Okay, der Film mit Michael Verhoeven als Regisseur. Sie haben dann ein Mädchen gespielt, das vergewaltigt und getötet wird in diesem Film. Vorlage sozusagen der Vietnamkrieg. Ganz schön heftiger Stoff. Also wie haben Sie das denn tatsächlich so als 15-Jährige, wie sind Sie das angegangen? Wie haben Sie das überhaupt ertragen, sowas zu spielen?
Das hat mir persönlich überhaupt nichts ausgemacht. Mir persönlich. Ich habe die Rolle gespielt und es war schon für mich eine Rolle. Ich wusste instinktiv, das kann nur ein guter Film werden. Ich lernte Michael Verhoeven kennen und der erzählte mir von dieser Rolle und von diesem Film. Und ich dachte, das ist das, was ich will. Das will ich unbedingt spielen. Und beim Drehen selber ist es ja so, dass meine 5 Kollegen, Friedrich von Thun, Ewald Prechtl, Wolfgang Fischer, Michael Verhoeven selber, die haben mich ja behandelt wie mich. Das ist ja, man spielt ja doch Rollen und das war mir schon auch klar. Und sie waren zauberhaft zu mir, privat und außerhalb dieser Tortur.
Sie sind als Filmleiche in die Isar geschmissen worden, also tatsächlich in der eiskalten Isar gelandet und aufgetaut in der Badewanne von Senta Berger.
Ja. Das war für mich natürlich das Allergrößte, weil ich habe Senta Berger bewundert und dann war ich da auf einmal in dem Haus von Senta Berger und Michael Verhoeven und in der Badewanne mit Schaumbad und sie brachte mir einen Tee mit Rum und ja, ich war einfach geblendet.
Dieser Film hat, Sie haben es vorher erwähnt, für einen handfesten Skandal gesorgt bei der Berlinale. Sie haben das Festival gesprengt. Alle haben ihre Filme aus dem Wettbewerb zurückgezogen. Sowas hat es vorher und nachher nie gegeben. Also hat Ihnen da tatsächlich auch eine unglaubliche Berühmtheit auch eingebracht dadurch?
Ja, auf jeden Fall in der Branche. Weil der Film selber lief ja nicht wirklich. Der lief dann eine Woche. Und dann haben die schon irgendwie, die Amerikaner, glaube ich, die Kinobesitzer unter Druck gesetzt und gesagt, wenn ihr den Film spielt, dann kriegt ihr keinen Walt Disney mehr von uns. Also das war schon ein ganz schönes Politikum. Aber in der Branche war ich sofort bekannt. Weil ja Fassbinder auch auf der Berlinale war mit einem Film, mit Warum läuft Herr Amok, und eventuell den Goldenen Bären bekommen hätte, wenn das Festival nicht in der Mitte der Zeit beendet worden wäre. Und Fassbinder rief mich dann ein Jahr später an und bot mir die Hauptrolle in Wildwechsel an und eine kleine Rolle in Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Und somit entstand dann unsere Zusammenarbeit. Ich hatte mir schon lange gewünscht, mit ihm zu arbeiten.
Warum?
Weil ich ihn großartig fand. Weil das war so, er war sozusagen der irgendwie diese neue Zeit des Kinos einläutete, am heftigsten.
Heute hier im Talk hören Sie die Wiederholung meines Gesprächs mit der Schauspielerin Eva Mattes. Sie ist nicht nur Film- und Theaterschauspielerin, sie arbeitet auch, wie wir schon reinhören durften, als Synchronsprecherin. Pippi, Lassie und vielen anderen Figuren hat sie ihre Stimme gegeben. Schon mit 12 Jahren hat sie auf der Bühne gespielt. War sie denn auch mal an einer Schauspielschule, wollte ich von ihr wissen.
Nein, ich war nie auf einer Schauspielschule.
Hat Ihnen da was gefehlt später?
Nein.
Ich habe nicht gemerkt, was gefehlt haben könnte, aber ich frage ja mal so.
Nee, ich habe das alles in der Praxis gelernt. Also ich hatte ein wahnsinniges Glück gehabt auch. Also muss ich sagen, offensichtlich zur rechten Zeit der rechte Typ. Mit meiner, wie man oft gesagt hat, bäuerlichen Art auch. Wie ich dann ans Theater kam nach Hamburg, ans Schauspielhaus, um dieses Stück Stallerhof von Krötz zu spielen.
Gleich wieder ein Skandalstück. Sie waren 17 Jahre alt und haben auf der Bühne nackt spielen müssen.
Ja, das stand ja schon im Stück drin. Es ist ja so, dass die Beppi, die ich da gespielt habe, geschwängert wurde, 14-jährig von dem 60-jährigen Knecht. Und dann will die Mutter das Kind abtreiben und sagt, zieh dich aus. Und dann steht das Kind halt 3 Minuten nackt auf der Bühne und die schauen sich an, Mutter und Kind. Die Mutter mit der Lauge in der Hand. Und beim Krötz, der hat ja in seinen Stücken immer Pausen reingeschrieben und die waren auch immer ganz genau festgeschrieben. Eine war 1 Minute und die längste war 3 Minuten und das war die. Und sie sieht ihr Kind und wie unschuldig das Kind ist und also diese Mutter und dann schüttet sie irgendwann die Lauge auf den Boden und sagt, was stehst du da rum, zieh dich an. Sie kann dem Kind das Kind nicht abtreiben.
Da ist ein Mädchen, 17 Jahre alt, zieht alleine nach Hamburg, zieht um, stellt sich da nackt auf die Bühne. Da fragt man sich schon, wie haben Sie das denn überhaupt alles so innerlich verkraftet? Da ist ja wirklich ganz schön was passiert in den Jahren.
Da ist viel passiert und der Anfang war auch gar nicht so leicht. Ich bin nach Hamburg gezogen, ich dachte, ich bin erwachsen, ich kann das alles. Und ich wollte auch alleine nach Hamburg gehen. Aber wie ich dann allein in Hamburg war, war ich doch wirklich sehr allein. Und bin auch durchaus in Depressionen reingerutscht und hab halt nur diese Arbeit gemacht, von der ich glaubte, sie wird eh nicht gut, weil der Regisseur mich nie gelobt hat, sondern immer nur an mir rumkritisiert hat. Und da war ich ganz schön einsam, muss ich wirklich sagen. Da habe ich mir so ein bisschen Kummerspeck angefressen. Was aber auch wieder gut war, weil die Beppi war eben ein Bauernkind und kein hübsches, erotisches, kleines Mädchen.
Sie sind ja dem Theater bis heute treu geblieben, haben sogar eigentlich, wenn man sich so recht überlegt, mehr Theater als Film gespielt. Wenn man es zusammenzieht, ich glaube schon.
Ich habe es nie nachgezählt.
Ich habe es nachgezählt. Sie haben mehr Theater als Film gespielt. Okay. Gibt es da einen Grund dafür? Was ist denn das, was Sie am Theater so sehr reizt?
Das Publikum wahrscheinlich. Es ist schon was Besonderes, abends auf der Bühne zu stehen. Der Vorhang geht auf, man hört schon vorher das Raunen der Menschen, die den Saal füllen. Und es ist einfach live. Du musst es jeden Abend neu, musst du es erfinden und dich beweisen und mit den Partnern zusammenspielen. Es ist einfach, und es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen auch mit den Zuschauern, die sich dessen, glaube ich, gar nicht so bewusst sind. Aber die Zuschauer gestalten den Abend durchaus auch mit. Wenn sie viel husten, sind wir oben auch genervt.
Im Moment ist wieder so Hustenzeit.
Ja. Aber manchmal, man spürt halt auch ganz genau, wenn die Zuschauer plötzlich gebannt sind und ganz still werden oder in bestimmten Momenten lachen und vielleicht jeden Abend an einer anderen Stelle. Das ist auch für uns interessant und es ist ja, wir hören das ja. Und wenn plötzlich ein Zuschauer an einer anderen Stelle lacht, als gestern einer gelacht hat, ergibt sich da wieder ein anderes Timing auf der Bühne. Man muss ja auch die Lacher abwarten und so. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Komödien geht, aber ja, ich.
Und diese abstrakten Theatertexte, Sie haben ja oft mehrere Stücke mehr oder weniger gleichzeitig gespielt in bestimmten Wochen. Wie haben Sie das denn alles irgendwie so hingekriegt in Ihrem Kopf?
Ich habe das hingekriegt. Es ist eine Frage der Konzentration und ich meine, dieser Beruf fordert einfach ununterbrochen eine hohe Konzentration, weil man sich ja die ganzen Texte, die vielen Worte merken muss. Und wenn man jetzt, ja, ich habe in manchen Jahren eben 5 Hauptrollen gespielt. Das heißt, jeden Abend eine andere. Von Penthesilea über Mutter Courage, Jerma, da habe ich 2 Rollen gespielt, ein junges Mädchen und eine alte Frau, abwechselnd und so weiter. Ja, das ist eine Konzentrationsfrage, aber die Konzentration ist etwas, was ich sehr mag. Ich schätze das sehr.
Also im Moment spielen Sie beispielsweise im Residenztheater in München, Schnitzlers, Weites Land. Können Sie da irgendwie jetzt zum Beispiel irgendeinen Satz, Ihr erster Satz in dem Stück?
Danke.
Das hätte ich, glaube ich, auch noch
hingekriegt. Das ist vielleicht kein Satz, es ist ein Wort. Danke, danke, aber habe ich Sie nicht gestört? Sie scheinen mir ein wenig. Das ist mein erster Satz.
Und die anderen Stücke, sind die teilweise einfach weggeräumt, all die Stücke, die Sie gespielt haben? Oder können Sie da zu Othello zum Beispiel, irgendwie wird da noch was gehen?
Warum sprichst du so leise, Othello? Ist dir nicht gut?
Oh Mann, das könnte ich jetzt noch fragen. Was hat sie denn alles gespielt? Penthesilea.
Penthesilea. Mein Schwan singt noch im Tod, Penthesilea. Das sagt allerdings Achill.
Aber immerhin. Sie haben was draus. Oder was Abstraktes.
Küsse, Bisse.
Heiner Müller.
Sagt Penthesilea.
Duell, Traktor, Fatzer.
Keine Ahnung.
Ja, das
wirklich
war zu kompliziert.
Keine Ahnung.
Hirngeburt.
Ja, Hirngeburt. Er hat mich auch immer gefragt, ob ich verstehe, ob ich das Stück verstehe. Ich habe gesagt, nein. Er sagt, er macht nichts, er versteht es auch nicht.
Oh Mann, aber auf der Bühne ist Ihnen auch tatsächlich noch einiges passiert. Sie haben auch Bühnenunfälle gehabt zum Beispiel.
Ja,
mehrmals. Einen Knieschaden.
Ja, ich habe einen wirklich heftigen Knieschaden.
Was ist denn passiert?
Ich habe mir alle Bänder gerissen. Also das erste Mal habe ich mir in der Jungfrau von Orléans vor dem Publikum wirklich mitten in der Szene den Meniskus gerissen. Und es hat geknallt richtig. Es war wie ein Blitz im Körper. War richtig laut. Ich bin ohnmächtig geworden, aber nicht umgefallen, weil es war mir zu peinlich als Jungfrau, umzufallen mitten im Kampf. Es ging überhaupt nicht. Ich habe mich an meinen Partnern, an den Schwertern meiner Partner festgehalten und habe diese Ohnmacht im Stehen durchgestanden. Und dann fing ich wieder an zu sprechen und hörte mich nicht, weil das Rauschen in meinem Kopf so stark war. Und dann kam langsam mein Kreislauf wieder und ich merkte, ich bin genau richtig in meinem Schiller. So, und dann habe ich noch bis zur Ende der Vorstellung, ich habe dann in der Pause Spritzen bekommen und habe dann das Ende der, habe dann einfach weitergespielt. Die haben eine Ansage gemacht, ich würde im Sitzen spielen, aber nach 2 Minuten bin ich wieder rumgerannt auf einem Bein. Ich war nicht zu halten.
Diese Frau haut nichts um. Frau Mattes, was ist es denn, was Sie da so antreibt? Ich meine, Sie haben da eine unglaubliche Energie, wie Sie da auf der Bühne arbeiten.
Ich weiß es nicht. Fragen Sie jemand anderes, der was davon versteht.
Es geht ja schon fast an Selbstzerstörerische.
Ja, nicht, ja, nein, das ist irgendeine, vielleicht ist es ja eine Form von Besessenheit, ich weiß es nicht. Mir macht es einfach irrsinnigen Spaß. Vielleicht spüre ich mich einfach ganz doll. Vielleicht ist es so, wie andere auf die Berge klettern müssen und den Gipfel erklimmen müssen. Irgendwas davon hat es schon. Es hat schon auch was sehr Sportives und an eine Grenze gehen und da, ja. Da fühle ich mich irgendwie gut.
Hatte das Ganze denn auch Einbußen? Ich meine, Sie haben auch 2 Kinder. Darf ich nicht fragen.
Wieso?
Keine Ahnung.
Weil 2 Kinder, doch, Sie dürfen fragen, mein Magen knurrt nur gerade. Deswegen habe ich so geguckt.
Nein, wenn man so viel spielt, wie Sie es getan haben, also das hat doch sicher auch negative Seiten.
Sie meinen, die Liebe kommt zu kurz? Nein. ich habe meine Kinder großgezogen, trotzdem. 2 Kinder und die sind wunderbar geworden. Ein Beweis dafür, dass man als Mutter nicht ständig da sein muss und dass Kinder glücklich sind, wenn die Mutter glücklich ist oder die Eltern glücklich sind.
Manchmal sind auch Kinder glücklich, wenn die Eltern nicht da sind.
Eben, meine ich ja.
Sind Sie denn glücklich in Berlin, Eva Mattes? Sie leben ja da.
Ich bin sehr glücklich in Berlin, ja. Ich finde Berlin ganz toll.
Schon lange?
Ja, komischerweise, seitdem ich da hingezogen bin. Ich bin so ein Mensch, wenn ich in der Stadt leben muss, weil mich da mein Beruf hinzieht, dann finde ich die Stadt auch toll. Ich wollte nie nach Berlin. Aber in dem Moment, wo ich da war, fand ich es großartig und finde es immer noch. Und wenn ich da am Cottbusser Tor, wo es eigentlich scheußlich ist, wenn ich dann ankomme in Berlin und dann mit dem Taxi nach Hause fahre vom Flughafen und ich komme zum Cottbusser Tor, wo, da denke ich, jetzt fängt mein Zuhause an. Heimat, Kreuzberg. Herrlich.
Da, wo diese Punk-Maut ist, wo man immer 1 Euro irgendwie abgeben muss.
Genau.
Sie haben ja in Ihrer Karriere so unheimlich viele Sachen gespielt. Und ist es dann auch ein bisschen schade, wenn dann die Leute Sie eigentlich doch nur als die Tatortkommissarin kennen oder die Frau aus dem Sams, Frau Rotkohl?
Nein.
Also egal?
Ja, natürlich. Kann ja nicht jeder alles wissen. Ja, weiß nicht. So wichtig will ich es dann eh auch nicht nehmen, selber. Ich freue mich dann, wenn die sagen, ach, Sie sind unsere Lieblingskommissarin. Ist doch schön. Also ich meine, ist ja auch eine Rolle, die ich gerne spiele, muss ich sagen. Kommt immer drauf an, wie die Drehbücher sind. Mal sind sie halt richtig gut und mal sind sie nicht ganz so gut. Aber ja, das gehört alles dazu. Das ist auch so eine es ist noch nicht mal Alltag, möchte ich sagen. Ich drehe das unheimlich gerne.
Wann sind Sie denn wieder im Einsatz? Wissen Sie es schon?
Ich habe gerade einen Fall abgeschlossen. Insofern komme ich erst wieder nächstes Jahr dran.
Ist der Mörder ein Mann oder eine Frau in dem Fall?
Muss ich nachdenken, weil ich es immer sofort vergesse. Ein Mann. Es war ein Mann.
Merken Sie sich's, wenn es kommt nächstes Jahr. Jetzt sage ich noch einige Sätze und wenn Sie können, dann vollenden Sie doch bitte diese Sätze. Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, dann?
Oh Gott, Hilfe.
Ja, Sie schauen so, Sie haben das Gesicht so gerade verzogen.
Ich werde nicht, ich möchte auch.
Sie sahen ja schon fast aus.
Nein,
wie.
Ja, danke. Nein, das ist ja die Krönung von allem.
Nein. Entschuldigen Sie. Natürlich nicht. Bleiben Sie.
Ich gehe jetzt. Nächste Frage.
Sie haben geschaut wie eine Zitrone.
Ja.
Mein größter beruflicher Erfolg war, das ist vielleicht einfacher.
Auch das ist schwer. Mein größter beruflicher Erfolg. Kann ich nicht sagen. Die Summe all der Sachen, die ich gemacht habe.
Und eine goldene Palme in Cannes zum Beispiel.
Ja, aber ist das deswegen der größte berufliche Erfolg?
Ein schöner.
Ein wunderschöner. War großartig. Ich stand neben Jack Lemmon auf der Bühne. Einer meiner Lieblingsschauspieler.
Die Friedensbewegung braucht das auch heute noch, weil?
Weil es immer noch viel zu viele Kriege gibt auf der Welt.
Wenn ich endlich mal Zeit hätte, würde ich
mich ausruhen, ans Meer fahren, küssen.
Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre das?
Ein Gorilla.
Ja?
Jetzt gerade ein Gorilla.
Jetzt gerade in dem Moment.
Ja.
Und ich mag an mir selber besonders das?
Das?
Ich?
Ich?
So?
So?
Gut?
So gut?
Aussehe? Ich will es wieder gut machen, das war gar nicht so gemeint gerade vorher.
Was mag ich denn an mir selber? Ja, keine Ahnung, dass ich nicht zickig bin.
Ich hoffe, es hat trotzdem gepasst. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt.
Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Ich danke Ihnen sehr. Ich will dann irgendwann ans Meer fahren demnächst. Das wird dann hoffentlich im März sein.
Und wir hoffen, Sie waren noch oft am Meer seit Ihrem Besuch bei mir im Studio. Das war eine Wiederholung meines Gesprächs vom November 2011 mit der Schauspielerin und Sprecherin Eva Mattes. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass zu den damals 400 Seiten ihrer Biografie noch viele weitere dazugekommen sind. An diesem Wochenende feiert sie ihren 70. Geburtstag. Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute. Wenn Sie Eva Mattes auf der Bühne sehen wollen, am 11.01. tritt sie im Kulturforum Fürth auf mit dem Stück S wie Schädel. Das Gespräch mit Eva Mattes gibt's zum Nachhören in der ARD Audiothek. Dort finden Sie auch viele andere wunderbare Angebote zum Nachhören. Viel Vergnügen damit wünscht Ihr Achim Bogdan.